Ich habe bis heute Morgen noch geschwankt, welchen Bibelvers aus den Losungen ich euch vorlesen sollte. Und dann habe ich heute Morgen aber eine Überschrift im Bremer Teil einer Zeitung gesehen. Und der führt dazu, dass ich euch einen Bibelvers vorlese, einen bekannten aus 2. Korinther 5, Vers 10. Wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Also wir Kinder Gottes müssen uns auch einmal vor Gott verantworten dafür, wie wir unser Christsein gelebt haben. Ja, was hat mich zu diesem Vers geführt? In der Zeitung stand ein Mann Gottes vor Gericht. Ein Bremer Pastor hat in der nächsten Woche ein Gerichtsverfahren. Viele kennen das und haben das so wahrgenommen. Das ist der Pastor Olaf Latzel und ich denke, viele von uns werden auch dafür beten, dass dort Recht gesprochen wird. Also er steht vor einem weltlichen Gericht. Gut fand ich, dass er als Mann Gottes bezeichnet wird und das ist er ja auch. Der hat ja einmal auch bei uns gepredigt und was man von ihm gehört und gelesen hat, da können wir wirklich guten Gewissens sagen, das ist ein Mann Gottes. Ja, wir müssen uns einmal verantworten vor Gott für unser Christenleben. Und da ist es gut, was in einem zweiten Vers steht, den ich uns auch lese, Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Also die Bibel, Gottes Wort, sagt uns, was gut ist und was Gott von uns erwartet. Und das ist deshalb auch gut, dass wir zusammenkommen im Gottesdienst, auf die Predigt hören, auf die Lieder, auf das, was ansonsten gesagt wird. Und natürlich sind wir auch gehalten, persönlich im Alltag in der Bibel zu lesen, damit wir gesagt bekommen, auch ganz persönlich, was Gott von uns möchte, wie wir uns als Christen verhalten und wie wir leben sollen. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass wir deine Wegweisung haben. Wir haben dein Wort, du hast uns deinen Geist geschenkt und wir können wissen, was gut ist und was wir tun dürfen und sollen, damit wir dir gefallen und auch ein Segen für alle Menschen sind. Danke auch, dass dieser Gottesdienst dazu beitragen kann, dass wir zugerüstet werden zum Dienst und dass wir gestärkt werden im Glauben. Danke, dass du zugesagt hast, dass du mitten unter uns sein willst, wenn wir uns versammeln. Und das erbitten wir auch. Wir erbitten auch eine demütige Haltung vor dir, die rechte Gottesfurcht, dass wir dich und deinen Willen auch ernst nehmen, deine Heiligkeit und deine Größe erkennen und auch annehmen für unser Leben. Und da wir jetzt auch von Pastor Olaf Latze gehört haben, da bitten wir auch darum, dass du ihn stärkst und dass er auch mit Liebe dort vor Gericht erscheinen kann, mit Liebe, aber auch wahrhaftig und dass ein gerechtes Urteil gesprochen wird. Ja, Vater im Himmel, danke jetzt für den weiteren Gottesdienst. Segne auch die anderen Teile, insbesondere auch die Kinderstunde heute, die Mitarbeiter alle, die Kinder. Und auch wenn wir Abendmahl feiern, dann möchtest du uns die rechte Dankbarkeit im Herzen darüber schenken, was du für uns getan hast. Amen. Wir hören auf ein erstes Lied. Ein Lied, was schon älter ist, was aber viele von uns kennen. Hilf, Herr meines Lebens, dass wir nicht vergebens hier auf Erden sind. Ja, wir heißen heute Morgen alle Gäste, die unter uns sind, herzlich willkommen und wünschen allen Gottes Segen. Dann grüßen wir an dieser Stelle auch die, die Geburtstag hatten. Und zwar waren das Waldemar Kirsten und Jörn von den Kindern Aaron. Und heute hat aus dem Freundeskreis der Gemeinde Erika Geburtstag. Ja, wenn jemand heute nicht da ist, Nehmt bitte Grüße mit. Björn kann ja auch Erika grüßen. Und zwar mit einem Wort aus Psalm 92, Vers 6. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Das wünschen wir, dass alle Geburtstagskinder und auch wir das erkennen. Herr, wie sind deine Werke so groß? Gottes Werke sind vielfältig und groß und seine Gedanken sind tief. Ein Stück weit können wir diese Gedanken Gottes verstehen, insbesondere auch durch Gottes Wort. Das wünschen wir besonders allen, die Geburtstag hatten. Dann zu den Bekanntmachungen. Unser Pastor hat nächste Woche Urlaub, hat also damit Urlaub bis zum 23. November. Und wenn es besondere Anliegen gibt, die eilig sind, kann man sich bis dahin dann an die Ältesten wenden. Ja, dann möchte ich unserem Pastor Niklas noch einen Dank sagen. Wir hatten bis Freitagabend ein Gebetsseminar. Das waren 7 Abende. Ich fand das persönlich sehr gewinnbringend und ich meine die anderen Beteiligten auch. Ich habe da viel Positives gehört. Wir haben einiges gelernt über das Gebet und ja, hoffen, dass wir das eine oder andere auch umsetzen können und dadurch auch wachsen in unserer Beziehung zu Gott. Dann liegt draußen eine Liste aus, betreffend das Weihnachtsmusical. Es soll da, wenn genug Mitspieler da sind, 3 Vorführungen wohl geben, Heiligabend in 2 Gottesdiensten und dann auch im ersten Weihnachtstag. Regina Ritter und Julia Papenhausen verantworten das. Da gibt es eine Liste, da kann man sich eintragen, wann man Zeit hat, mitzuwirken als Sänger oder in anderer Form. Das kann man dort vermerken. Bitte tragt euch da ein. Dann möchte Klaus Heimsoth uns etwas zum Infostand sagen.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Glaubensgeschwister. Erstmal habe ich Grüße weiterzugeben. Ich habe gestern mit Bechnam Mikhail telefoniert. Ja, er ist soweit gesund, auch seine Familie ist ja auch nicht selbstverständlich, macht seine Dienste weiter und grüßt die Gemeinde ganz herzlich. Dann ja, wir haben nächsten Samstag Infostand, evangelistischen Infostand, ist auch genehmigt, natürlich unter strengen Maßnahmen, Maske und so weiter. Jetzt kann ja mancher denken, ja, ist das denn jetzt angemessen? Jetzt in dieser Zeit, Corona? Die Leute, ja, ist das so? Da können ein Jahr Fragezeichen kommen. Und da ist mir ein Wort von Paulus sehr groß geworden und zur Ermutigung. Steht im 2. Timotheus 4, auszugsweise 1 bis 3. Da schreibt Paulus an den Timotheus, der war etwas ängstlich, zaghaft. Paulus, der Ältere, hat ihn dann immer ermutigt. Und da schreibt Paulus also, und ich denke, das gilt auch für mich und für uns, ich ermahne dich nachdrücklich vor Gott und Jesus Christus, der alle Menschen richten wird, die Lebenden und die Toten. Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, egal ob gelegen oder ungelegen. Oder anders übersetzt, ob es gerade passt oder nicht passt, rede ihnen ins Gewissen. Sage die frohe Botschaft weiter. Manchmal denkt man, das ist ja jetzt ungelegen. Ich denke, es ist eher sehr gelegen, weil wir sind doch die Hoffnungsträger. Wir können doch den Menschen die Hoffnung vermitteln. Und was Werner gesagt hat, das passt doch. Wir werden einmal vor Christus stehen und auch Rechenschaft ablegen müssen. Haben wir denn unseren Nachbarn, unserer Nachbarin mal die frohe Botschaft gesagt, unseren Arbeitskollegen, unseren Mitschülern? Oder haben wir uns geschämt? Und gelegen heißt ja, dass Gott uns auch führen will, nicht nur beim Infostand. Sag doch mal die frohe Botschaft weiter, gib doch mal den Menschen Hoffnung. Ja, bitte betet für uns. Wir wollen uns am Samstag um 10 Uhr hier in der Gemeinde treffen, das dürfen wir. Und wer zum Gebet einfach dazukommen will, ist herzlich eingeladen. Und dann werden wir schauen, wie die Umstände sind. Aber wir brauchen auf jeden Fall Gebetsunterstützung. Darum bitten wir euch. Danke.
Dann möchte ich hinweisen auf die Kollekte. Die Kollekte kann, wer das jetzt nicht schon vor dem Gottesdienst gemacht hat, nach dem Gottesdienst eingelegt werden in die Behälter im Foyer. Nach dem Gottesdienst stehen zwei Geschwister zur Verfügung für Gebetsanliegen. Also wer ein kleines oder großes Gebetsanliegen hat und gerne mit jemandem beten möchte, darauf liegt ja Gottes Verheißung, zu zweit oder zu dritt auch zu beten. Der kann das heute tun mit Gisela Klaassen oder mit Karl-Heinz Raths. Dann hören wir jetzt gleich auf zwei Lieder. Das erste heißt, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan, und führt uns auch ein Stück weit dann Richtung Abendmahl, das wir nachher noch feiern werden.
Liebe Gemeinde, gleich in vielleicht Viertelstunde, 20 Minuten, da werden wir das Abendmahl gemeinsam feiern. Beim Abendmahl, da kommt es auf die richtige Einstellung drauf an. Jesus hat uns ja versprochen, ich bin gegenwärtig beim Abendmahl und ich möchte euch dort begegnen. Wenn ihr, ich sag Brot und Wein, aber Brot und Traubensaft zu euch nehmt. Aber ob es zu dieser Begegnung wirklich kommt, das hängt nicht zuletzt an dir, nämlich an deiner Einstellung. Entscheidend ist, mit welcher Haltung wir das Abendmahl einnehmen. Um das zu unterstreichen, haben wir einen Bibeltext in unsere Abendmahlsliturgie aufgenommen, also das, was ich vor jedem Abendmahl vorlese. Da findet sich ein Bibeltext, und zwar 1. Korinther 11, Vers 27, Vers 9. Den wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Ich lese ihn euch vor und ihr werdet ihn mit Sicherheit wiedererkennen, denn ich lese ihn jedes Mal beim Abendmahl und wir wollen einmal genau gucken, was das bedeutet, das Durchdenken. Der Text steht, wie gesagt, 1. Korinther 11, die Verse 27 bis 29. Ich lese nach der Luther-Übersetzung, da heißt es, wer also unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Ja, bist du würdig, das Abendmahl heute einzunehmen? Ist auch keine schlechte Frage. Und sogar scheint es eine sehr wichtige Frage zu sein, denn es heißt ja hier gleich im ersten Vers, wer unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Und im letzten Vers heißt es, der isst und trinkt sich selber zum Gericht, wenn du das unwürdig einnimmst. Also da sollten wir mal drüber nachdenken, was das denn heißt. Bist du würdig oder bist du heute unwürdig? Das ist ja gar nicht so leicht, weil das ist dieser Begriff unwürdig, da assoziiert ja jeder spontan was anderes damit. Der eine sagt, na klar bin ich würdig, ich habe ja nichts falsch gemacht, ich bin auch nicht besser oder schlechter als die anderen, die hier rumsitzen. Klar, den einen oder anderen Fehler habe ich letzte Woche schon begangen, aber würdig, also wenn ich nicht, dann auch kein anderer. Und da die anderen nehmen, nehme ich auch. So. Ein zweiter ist vielleicht da sehr feinfühlig, ja, hat Gewissensbisse und sagt, naja, ich weiß, warum jetzt dieser Text kommt. Ja, das ist, Gott will mich da ansprechen auf letzte Woche, wo ich mich mit meinem Partner gestritten habe und wir haben das nur so halb gesöhnt und ich habe auch zweimal gelogen auf der Arbeit und so. Und jetzt kommt dieser Text, ist schon klar, heute lieber nicht. Unwürdig, das ist ziemlich allgemein. Da hat jeder andere Vorstellung, was das denn bedeuten könnte. Wenn wir uns den Vers oder den Abschnitt aber im Zusammenhang anschauen, dann merken wir, dass Paulus damit etwas ganz Konkretes meint. Er meint es also nicht so allgemein, so nach dem Motto, schaut mal, ob ihr würdig seid oder nicht, das kann jeder für sich selber abmachen, sondern er nimmt da Bezug auf ganz konkrete Umstände damals in der Gemeinde in Korinth. Und zwar heißt es in Vers 18, da sagt er zu den Korinthern, mir wurde berichtet, dass es Spaltungen unter euch gibt. Also die Gemeinde in Korinth, die war aufgeteilt in kleine Grüppchen. Haben sich Grüppchen gebildet und die haben gegeneinander gekämpft, verbal, haben gegeneinander intrigiert. Da gab es die eine Gruppe, die hat sich um Paulus und seine Lehren geschert und hat gesagt, wir sind Paulianer oder wie auch immer sie das genannt haben, wir gehören zu Paulus. Und andere, die fanden Apollos ganz toll, das war ein anderer Evangelist, haben gesagt, wir gehören zu dem. Da gab es vielleicht kleinere Lehrunterschiede, also nicht im Kern, aber in irgendwelchen kleinen Randfragen. Und dann ging es hin und her. Paulus hat recht, Apollos hat recht. Und das Ganze ziemlich hinten rum, es wurde getratscht, es wurde beschuldigt. Und Paulus sagt, da ist eine Lieblosigkeit, eine Grüppchenbildung und das ist schlichtweg unwürdig einer Gemeinde, so sich in Grüppchen aufzuteilen. Paulus geißelt auch den Egoismus, der sich in der Gemeinde breit gemacht hat. Und er macht das daran fest, dass es in der Gemeinde Reiche gab, also große Gutsbesitzer vielleicht, die mussten nicht arbeiten. Und die sind schon früher zu den Gemeindeversammlungen gekommen, die waren damals immer abends während der Woche. Während die etwas ärmeren Leute in der Gemeinde, die mussten natürlich arbeiten und die kamen später. Und da waren die Reichen schon da und sie haben einfach schon angefangen mit dem Abendmahl. Egoistisch sozusagen ihr Programm durchgezogen und nicht auf die anderen Ärmeren gewartet. Und Paulus guckt auch auf das und sagt, so geht's nicht. Das ist egoistisch, ihr feiert das nicht als Gruppe gemeinsam, ihr habt kein Einheitsempfinden, das ist nicht in Ordnung. Und diese Zustände in der Gemeinde in Korinth, die bezeichnet Paulus als unwürdig. Also unwürdig in diesem Zusammenhang meint nicht, ich habe letzte Woche einen Fehler gemacht oder ich bin nicht so stark im Glauben wie der Missionar aus Indien, deswegen bin ich nicht würdig, sondern es geht darum, verhalte ich mich so, dass die Gemeinde zu einer Einheit zusammenwächst? Unwürdig, das bedeutet, der Gemeinde zu schaden, indem man Grüppchen bildet, indem man hinterm Rücken des anderen lästert, indem man nicht die Einheit fördert, sondern die Spaltung billigend in Kauf nimmt. Das zu tun und gleichzeitig das Abendmahl einzunehmen, da sagt Paulus, das passt nicht zusammen, das ist unwürdig. Das Abendmahl zu nehmen, aber kein Ja zu meiner Gemeinde zu haben. Ja, ich lästere über meine Geschwister, ich nehme Spaltungen billigend in Kauf. Ich verstehe mich gar nicht als Leib Jesu. Ich sehe das mehr als so ein Verein, als so ein Club, den ich hier versuche, nach meinen Empfinden zu gestalten. Ich vergebe nicht, da wo Vergebung notwendig ist, damit Gemeinde wächst, sondern ich bilde kleine Grüppchen, um meine Interessen durchzusetzen. So haben sich die Korinther verhalten und gleichzeitig immer fröhlich das Abendmahl eingenommen. Da sagt Paulus, das ist unwürdig. Beim Abendmahl die Einheit der Gemeinde feiern, und das tun wir beim Abendmahl, wir feiern die Einheit der Gemeinde, beim Abendmahl die Einheit der Gemeinde feiern, aber sie durch seine Taten zu untergraben, das ist schlichtweg unwürdig, sagt der Apostel. Und Paulus lässt keinen Zweifel aufkommen, dass ein solches Verhalten schwere Konsequenzen nach sich zieht. So lesen wir in Vers 29, der letzte Vers, da heißt es, denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Der Leib des Herrn, das ist die Gemeinde. Die Gemeinde, wir sind der Leib Jesu, der Leib des Herrn. Und diesen Leib müssen wir achten. Wir müssen ihn achten, wenn wir das Abendmahl einnehmen. Wir müssen ihn immer achten und eben im Abendmahl müssen wir das ganz besonders tun, weil wir sonst unwürdig das Abendmahl einnehmen. Ansonsten droht Gott mit Gericht. Ansonsten droht uns das Strafgericht Gottes. Der Gemeinde zu schaden, das ist Körperverletzung. Der Gemeinde zu schaden ist Körperverletzung. Wir verletzen nämlich damit den Leib unseres Herrn Jesus Christus. Die Gemeinde ist kein Verein, wie vielleicht mein Sportverein oder Tennisverein, wo man auch mal querschießen kann, wo man sagen kann, gut, wenn wir uns jetzt streiten und auseinanderfliegen, ist okay. Ja, es gibt ja noch einen weiteren Tennisverein hier in der Stadt, dann gehe ich halt dahin. In der Gemeinde zusammen zu sein, das ist auch nicht so wie in Politik, wo man einfach mal gegeneinander intrigiert und einfach mal seine Macht ausspielt und versucht, den anderen an den Rand zu drücken und drängen. Sondern die Gemeinde ist heilig. Sie ist der Leib Jesu. Wir müssen sie achten, wir dürfen sie nicht verletzen oder ihr nicht schaden, denn sonst begehen wir Körperverletzung. Wir müssen sie schützen mit allem, was wir können. Auch wenn es schwer fällt, in Sachen Gemeinde geht es nicht primär um mich, sondern es geht um das Reich Gottes. Es ist ja so, wir sind in der Gemeinde und jeder erlebt hier Frust. Jeder hätte es gern auch ein bisschen anders. Jeder ärgert sich mal, dass es nicht so läuft, wie man das selber sich gerade vorstellt. Gerade in Corona-Zeiten ist es besonders ausgeprägt. Da hätte jeder seine eigenen Vorstellungen, was wir machen sollen, wie wir es machen sollen. Und es ist völlig klar, dass man da auch mal sagt, Mensch, da ärgere ich mich, das hätten wir anders machen müssen. Das ist normal. Instinktiv denken wir dann nun, gut, dann haue ich auf den Putz. Ja? Dann mache ich Randale, dann rede ich hinterm Rücken, dann schieße ich quer. Das ist unsere selbstsüchtige Natur, die uns das so vorschlägt. Doch hier muss jeder zurückstecken und sich klar machen, in der Gemeinde geht es nicht primär um mich, sondern es geht um Jesus und es geht um sein Reich. Dass die Gemeinde hier erhalten bleibt, dass diese Gemeinde zusammensteht, um für Jesus ein Licht zu sein, das ist entscheidend. Nicht, ob ich das jetzt gut finde, dass ich zwei Gottesdienste machen muss, oder ob du es gut findest, dass im ersten gesungen wird oder im zweiten oder wie auch immer. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass die Gemeinde Jesu bewahrt bleibt. Und ich möchte an dieser Stelle, das klingt jetzt alles so kritisch, ich möchte auch mal loben. Ich muss loben, ja, weil wir sehen, unsere Gemeinde funktioniert. Seit Jahrzehnten läuft hier vieles sehr, sehr gut. Und warum? Weil viele von uns, also ihr, zurücksteckt. Ja, ihr steckt zurück. Natürlich, bei 120 Leuten, da hat jeder einen anderen Musikgeschmack. Es ist unmöglich, dass die Band die Lieder spielt, die uns allen gefallen. Das geht gar nicht. Rein theoretisch geht es nicht. Das heißt, es stecken hier viele zurück. Auch in der aktuellen Lage. Viele verzichten darauf, vielleicht ihren Unmut zu äußern oder sagen, ich mache es einfach mit, ich ziehe mit, auch wenn ich andere Vorstellungen habe. Also es ist nicht, dass wir das hier nicht machen. Aber Paulus unterstreicht, es ist wichtig. Wir müssen es beibehalten und wir müssen uns auch an den Stellen verbessern, wo es eben noch nicht so gut läuft. Wie das immer so ist, vieles ist schon gut, manches kann noch besser werden. Paulus unterstreicht es und er warnt ausdrücklich, das Abendmahl dürft ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen. Jesus nimmt die Sache sehr ernst. Wenn du das Abendmahl einnimmst, dann bekennst du dich damit zur Gemeinde. Und Jesus erwartet, dass du dann auch entsprechend handelst, als jemand, der die Gemeinde dient. Wenn du meinst, mit Gott spielen zu können, dann bewegst du dich auf dünnem Eis. Paulus droht dann mit dem Strafgericht Gottes. Und darum, weil das so ernst ist, ist es sehr wichtig, dass wir uns prüfen. Das ist ja in Vers 28, da sagt Paulus, der Mensch prüfe aber sich selbst und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Also wir sollen von dem Brot essen und wir sollen aus dem Kelch trinken, keine falsche Vorsicht, keine Angst so nach dem Motto, ach, es könnte ja sein, ich mach's lieber nicht. Nein, esst aus dem Brot, trinkt aus dem Kelch, aber prüft euch, prüft euch. Sich selbst prüfen, das bedeutet ja, ich stelle mir kritische Fragen. Wann immer ich mich selber in Frage stelle, mir Fragen stelle, prüfe ich mich. Und in Bezug auf das Abendmahl halte ich zwei Fragen für besonders wichtig. Die erste wichtige Frage lautet, nehme ich ernst, was Jesus am Kreuz für mich getan hat? Beim Abendmahl gedenken wir an seinen Tod, wir gedenken daran, was er für uns getan hat und wie wir dadurch zu neuen Menschen geworden sind. Und wir sollten uns fragen, prüfen, nehme ich das wirklich ernst? Lebe ich auch danach, dass Jesus mir vergeben hat, dass ich anderen vergeben soll? Bin ich in der Nachfolge? Das ist eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten. Die zweite wichtige Frage ist eben, nehme ich die Gemeinde ernst? Das Abendmahl, im Abendmahl feiern wir die Einheit der Gemeinde. Habe ich verstanden, dass es sich bei der Gemeinde nicht um einen Verein handelt, sondern um den Leib Jesu? Habe ich verstanden, dass ich dort auch manchmal zurückstecken muss, damit Gottes Reich gebaut wird? Also das ist die zweite wichtige Frage, nehme ich die Gemeinde ernst? Wenn wir uns so prüfen anhand der zwei Fragen und wenn wir es ehrlich tun, dann wird die Antwort immer lauten, teilweise ja, Teilweise nein. Ich denke, niemand von uns kann sagen, also ich lebe sowas von dem Glauben, es gibt keinen Aspekt in meinem Leben, der nicht vom Kreuz durchdrungen ist. Ich habe ein solches Ja zur Gemeinde, ich habe nie irgendeinen negativen Gedanken gehabt, alles super. Das wäre unehrlich, das stimmt ja nicht. Die Antwort wird lauten, es gibt Aspekte, die gut sind, es gibt Aspekte, die ich verbessern muss. Und das ist wichtig, dass wir das, was nicht gut läuft, vor Gott ins Gebet bringen und um Vergebung bitten. Das ist ja das Schöne bei uns Kindern Gottes, dass unsere Sünden uns nicht zur Verdammnis führen, sondern unsere Sünden führen uns zur Buße und unsere Buße führt zur Vergebung. Das ist den Weg, den wir immer bestreiten können und immer bestreiten sollten. Wir geben unsere Schuld Gott hin und bitten um Vergebung. Und dafür wollen wir uns jetzt ein paar Minuten Zeit nehmen. Wir wollen so ein, zwei Minuten Stille werden und ich schlage euch vor, dass ihr euch in dieser Zeit einmal prüft. Jeder in der Stille. Und ihr könnt euch an diesen beiden Fragen, die ich genannt habe, orientieren. Nehme ich das Kreuz ernst? Lebe ich im Glauben? Dass ihr das mal Revue passieren lasst, wie es momentan in eurem geistlichen Leben aussieht und vor Gott das bringt. Ja, nicht so sehr, dass ihr jetzt ein Richterurteil fällen sollt, bin ich würdig oder nicht, sondern die Aspekte, die nicht gut laufen, die legen wir Jesus hin. Einmal bezüglich der Frage, ob ich fest im Glauben stehe, ob das Kreuz mein Leben prägt. Und dann bezüglich der Frage, wie stehe ich zu meiner Gemeinde? Nehme ich die Gemeinde als Leib Jesu ernst? Ich schlage euch vor, dass ihr euch so prüft und dann die Schuld, die ihr habt, vom Kreuz ablegt. Und dann können wir würdig das Abendmahl feiern. Also wir haben jetzt 2 Minuten Stille und ich beschließe diese Zeit mit einem Gebet. Lasst uns stille werden. Lieber Herr Jesus, wir treten in dein Licht. Wenn wir Abendmahl feiern, dann bist du gegenwärtig. Du hast zugesagt, dass du uns auf besondere Art und Weise begegnen möchtest im Abendmahl. Und wir danken dir dafür, dass du so barmherzig bist. Du kennst uns durch und durch, du siehst jeden Fehler. Du hast schon alles gewusst, was wir dir jetzt in der Stille genannt haben. Aber du vergibst uns. Und das möchte ich auch jetzt zusprechen, meinen Brüdern und Schwestern, dass du ihnen vergeben hast. Wir wissen das auf Grundlage deines Wortes, dass du jedem vergibst, der seine Schuld dir bekennt. Und so dürfen wir das Abendmahl einnehmen als Würdige, nicht weil wir aus uns selbst heraus würdig sind, sondern weil du uns würdig gemacht hast durch deinen Tod am Kreuz. Wir danken dir und wir bitten dich jetzt, dass du die Abendmahlsfeier segnest. Amen. Wir hören jetzt auf ein Lied zur Einleitung auf das Abendmahl. Das Lied heißt Würdig das Lamm. Wir werden jetzt das Abendmahl einnehmen. Ein paar technische Hinweise. Die Kelche, die gebt ihr nicht zurück, sondern sie werden euch gereicht. Die Träger haben Handschuhe und Masken an und die Kelche stellt ihr unter euren Stuhl. Die werden dann nach dem Gottesdienst eingesammelt. Und ich werde das Abendmahl von hier oben leiten, eben um nochmal Schutz und Distanz zum Abendmahl zu haben. Also alles hygienisch und mit Vorsichtsmaßnahme. Jesus Christus spricht zu seinen Jüngern, mich hat es herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Wir haben gehört in der Predigt, wer dieses Abendmahl nimmt, der bekennt, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er ist der Herr meines Lebens und ich gehöre zu seiner Gemeinde. Das ist ein tiefgreifendes Bekenntnis. Und das sollte man nicht leichtfertig geben, sondern nur wer das auch von Herzen bejaht, sollte am Abendmahl teilnehmen. Wer Jesus nicht als seinen Herrn und Erlöser ansieht, der reiche das Brot und den Kelch einfach weiter, ohne davon zu nehmen. Die Bibel mahnt uns eben mit diesem Text, über den wir in der Predigt nachgedacht haben. Ich lese ihn nochmal vor, da heißt es, wer also unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Wir hören auf die Einsetzungsworte des Apostel Paulus und stehen dazu auf. Denn ich, Paulus, habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach, Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Das Brot, das wir brechen, es verbindet uns mit dem, was Jesus durch seinen Tod für uns getan hat. Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns in unsere Gemeinde gestellt hast, dass wir hier ein Teil deines Leibes sein dürfen. Ich bitte dich, dass wir danach würdig leben. Und ich danke dir, dass du jetzt mit deiner Gnade da bist und dass wir dir begegnen dürfen. Amen. Wir stehen auf für die Einsetzungsworte für den Kelch. Desgleichen nahm Jesus auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Der Kelch, den wir segnen, verbindet uns mit dem, was Jesus durch sein Blut für uns gewirkt hat. Herr Jesus, wir wollen diesen Kelch nehmen und damit verkündigen, dass du wiederkommst. Du wirst einmal kommen am Ende der Zeiten, du wirst diese Welt neu ordnen, die Welt wird dich erkennen und wir werden dich anbeten bis in alle Ewigkeit. Darauf wollen wir schauen, wir wollen daraus Mut und Kraft ziehen für den Alltag, für heute und wir wollen im Vertrauen vorangehen, weil wir wissen, dass du der Sieger bist. Wir danken dir, dass wir uns das jetzt im Abendmahl vergegenwärtigen dürfen. Bitte segne den Kelch. Amen. Ich möchte euch zum Abschluss segnen und ich bitte euch dazu aufzustehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Nehmt nochmal Platz. Wir hören zum Ausklang auf ein Postludium. Das wird uns die Band singen. Ein Segenslied, was sie uns zusingen werden. Und zwar: Dieser Gott segne dich.